organizado en torno a la exposición de Piet Mondrian. La conferencia de esta tarde tiene, a mi juicio, un interés muy especial porque reúne en un solo momento, por así decirlo, en un solo tiempo, todos los aspectos que hemos pretendido tocar. Es la segunda de las cuatro lecciones que conforman uno de nuestros cursos universitarios. Antes de ayer, en la inauguración de la exposición, era el profesor Harry Holtman quien nos hablaba de sus relaciones con el pintor, y en la próxima semana será Max Bill quien hablará de Mondrian el espacio y Rudy Fuchs de Mondrian, pintor holandés. En la lección de esta tarde, la doctora Karin von Maur hablará de Mondrian y la música, lo que nos permite enlazar este acto no solo, obviamente, con el resto de las conferencias y con la misma exposición, sino con el ciclo de conciertos que hemos organizado para hacer realidad sonora las intenciones artísticas de Mondrian. Ayer tuvimos en esta misma sala una sesión de jazz y en semanas sucesivas repasaremos la influencia del cabaret y del jazz en la música culta de nuestra época. Precisamente en el folleto de mano que contiene los programas de estos conciertos está encabezado por un espléndido ensayo de nuestra conferenciante de esta tarde, a quien queremos agradecer ahora públicamente no ya solo su permiso para editarlo en castellano, sino su celo profesional para reelaborar, matizar algunos de los aspectos precisamente para esta ocasión. Es este un tema, el de las relaciones entre música y pintura, de vital importancia en la historia de las ideas estéticas. Aunque no faltan precedentes, el tema generalmente ha sido estudiado desde un punto de vista o desde intereses casi exclusivamente iconográficos: instrumentos musicales, retratos de personajes, capillas musicales, pinturas, partituras incluidas en los cuadros, ambientes sociales que los cuadros reflejan, etcétera, etcétera. La doctora van Maur se interesa, en cambio, mucho más por las íntimas relaciones entre color y sonido, y desde este punto de vista, su ensayo y, espero, estoy seguro, su conferencia de esta tarde suponen una aportación mucho más sugestiva. Es quizá un punto de reflexión más abstracto, pero en primer lugar es el único posible cuando se trata de pintores no figurativos, y en segundo lugar creo que más profundo que las reflexiones puramente iconográficas. En este sentido, todos esperamos con gran expectación la gran exposición que sobre el tema música y pintura en el arte del siglo XX está preparando ya en estos momentos el Museo de Stuttgart, exposición en la que la doctora von Maur tiene amplísimas y muy justificadas responsabilidades. Permítame que en breves palabras resuma una biografía corta aún en años, pero muy rica en hechos. Karin Frank von Maur nació en Stuttgart y estudió Historia del Arte, Románicas y Germanística en las universidades de Heidelberg, Maguncia, París y Tubinga. Se doctoró en 1966 y ha sido ayudante en el Museo Nacional de Stuttgart, directora de exposiciones del Museo de Nuremberg. Desde 1970 dirige el archivo Oscar Schlemmer y es en la actualidad directora conservadora de los fondos de pintura y escultura del siglo XX en el Museo de Stuttgart. Es colaboradora habitual del Frankfurter Allgemeine Zeitung y autora de numerosas publicaciones sobre temas de historia del arte y catálogos sobre arte del siglo XX, entre los cuales se encuentran nombres como Picasso, Moore, Ernst, Duchamp, etc. Su interés interdisciplinar ya se puso de manifiesto hace años en su tesis doctoral, que versó sobre los pintores franceses del siglo XIX en los escritos de los hermanos Goncourt, un estudio sobre la crítica y las mentalidades artísticas en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. Es una gran especialista en la obra de Oscar Schlemmer, al que ha dedicado un amplio ensayo en 1972 y una monumental monografía y catálogo crítico en dos volúmenes publicado en Múnich en 1979. Es también autora de numerosos estudios sobre las aportaciones de Stuttgart, su ciudad natal, al arte del siglo XX. Al agradecer a la doctora von Maur su valiosa aportación a nuestras actividades culturales, quiero agradecerles también a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
Buenas tardes, señoras y señores. Me alegro de estar esta tarde con ustedes y tener la oportunidad de hablar sobre Mondrian y la música. Siento no poder hablar la hermosa lengua de Cervantes, así que les hablaré en la mía. Von musikalischer Inspiration scheinen Mondrians statisch verfugte Kompositionen mit ihren schwarzen, die weiße Fläche durchmessenden Achsenkreuzungen ebenso weit entfernt wie von der Welt des Sichtbaren. Nichts von jenen rauschhaft gesteigerten Farbklängen der Improvisationen Kandinskys oder von der lyrisch-polyphonen Zeichensetzung eines Klee, an die wir gemeinhin denken, wenn vom Musikalischen in der Malerei die Rede ist. Die hermetischen Bildvergitterungen des Holländers zeugen vielmehr von der Sachlichkeit, Nüchternheit und Präzision einer bildnerischen Gestaltung, die der neuen Architektur nahesteht und aus der das Melodische und Symphonische der traditionellen Musikvorstellung ausgeklammert bleibt. Und dennoch, so abwegig es klingen mag, beide Wahrnehmungssphären, die auditive der Musik und die visuelle der Erscheinungswelt, verbünden sich in Mondrians Werk auf einer höheren, abstrakteren Ebene durch die Freisetzung eines gemeinsamen Wesensprinzips. Tatsächlich bekunden schon einige biografische Fakten, wie intensiv sich Mondrian zeitlebens für Musik, freilich von vornherein in einem ganz spezifischen Sinne, beschäftigt hat. So war er in seinen entscheidenden, vom Kubismus ausgehenden Entwicklungsjahren eng befreundet mit dem holländischen Komponisten Jacob van Domselaar, mit dem er seit 1912 in Paris zahlreiche Gespräche über die Zukunft der Musik führte. Als Frucht dieses intensiven Gedankenaustauschs, der 1916 in Laren, wo Mondrian bei Domselaar wohnte, fortgesetzt wurde, veröffentlichte der Komponist noch im selben Jahr unter dem Titel Prüven van Stijlkunst eine Folge von 7 Klavierstücken, die von Bildern seines Malerfreundes inspiriert waren. In seiner Einführung zu dieser Partitur erklärt Domselaar, die Stücke müssten so gespielt werden, dass das statische Element, also die Harmonie, im Vordergrund stehe und die Bewegung oder Melodie dahinter zurücktreten, aber dennoch ungezwungen verlaufen solle. Für den Musiker waren also die Serien der Bäume, Meere und Fassaden Mondrians, in denen das Motiv progressiv in horizontale und vertikale Lineamente aufgelöst wird, so anregend, dass er sie in einer dem piktoralen Vorgehen des Malers analogen Weise zu vertonen suchte. Nach dem Ersten Weltkrieg lernte Mondrian in Paris den holländischen Komponisten Daniel Reunemann kennen, der ein ungemein experimentierfreudiger, allem Neuen zugewandter Musiker war. Reunemann praktizierte einen auf starke Klangkontraste und neuartige Klangkombinationen basierenden Kompositionsstil, der dem malerischen Prinzip des dynamischen Gleichgewichts der Gegensätze, wie es Mondrian formulierte, entsprach. Mit dem 14 Jahre jüngeren Reunemann, der später durch Konzerte, Vereine und Zeitschriften der modernen Musik in den Niederlanden zum Durchbruch verhalf, konnte Mondrian den Dialog über eine fundamentale Erneuerung der Musik, den er mit Domselaar begonnen hatte, gelegentlich weiterführen. Durch den Umgang mit seinen Musikerfreunden hellhörig geworden, besuchte Mondrian im Juni 1921 die Konzerte der italienischen Bruitisten im Pariser Théâtre des Champs-Élysées. Diese neue Musik mit Geräuschmaschinen, den Intonaro Mori, die der futuristische Maler und Musiker Luigi Russolo schon vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt und in seinen Manifesten propagiert hatte, ersetzte die herkömmliche Tonalität der klassischen Musik durch Geräusche aus der Alltagswelt wie Krachen, Rattern, Donnern, Pfeifen, Platschen, Brummen, Tosen etc., die mechanisch erzeugt wurden. Obwohl die Pariser Aufführung nicht Rousseaulos programmatische Kompositionen wie Réveil d'une Capitale von 1914, sondern nur mittelmäßige Stücke für gemischtes Orchester, halb musikalische Instrumente, halb Geräuschmaschinen seines Bruders Antonio zu Gehör brachte, bedeuteten sie für Mondrian einen ersten Schritt zu einer tiefgreifenden Reform der musikalischen Ausdrucksmittel, mit deren Möglichkeiten er sich dann in den folgenden Wochen eingehend auseinandersetzte. In dem Augenblick also, zu Beginn der 20er Jahre, als Mondrian sein bildnerisches Vokabular für die nächsten Jahrzehnte auf die wenigen Elemente sich neutralisierender Kontraste wie Farben, die drei Primärfarben, zu Nichtfarben, Schwarz-Weiß-Grau, wie Linie zu Fläche und Vertikale zu Horizontale festgelegt hatte, konnte er diese Prinzipien theoretisch begründen und auch auf andere Kunstgattungen übertragen. Angeregt durch die futuristischen Geräuschkonzerte, die einen Bruch mit der traditionellen Harmonik herbeiführten, präzisierte er nun seine Vorstellung von einer künftigen Destyle-Musik aus dem Geist des Neoplastizismus. Wie für die Malerei, so stellte Mondrian auch für die musikalische Erneuerung eine grundsätzliche Forderung voran: Überwindung des Animalischen und Individuellen zugunsten der Gestaltung des Mineralischen, des geistig Abstrakten und Universellen. Die alte Musik hatte aus den Geräuschen der Natur Töne abgeleitet und sie in einer bestimmten Harmonie angeordnet. Sowohl die Tonleiter als auch die Klangfarben der Musikinstrumente sind daher ebenso wie die menschliche Stimme für die neue Musik ungeeignet, weil sie animalisch und individuell geprägt sind und eine Rückbewegung zum natürlichen Geräusch, zur Verschmelzung und zur Wiederholung aufweisen. Um zu einer universalen Gestaltung zu gelangen, wird die neue Musik eine neue Ordnung der Töne und Nichttöne, also der Geräusche, wagen, aber auch mechanische Instrumente erfinden müssen, die eine vollkommene Präzision des Tones unter Ausschaltung aller individuellen Einwirkungen und Schwankungen gewährleisten. Wie in der Malerei die in sich geschlossene Formbildung, so muss in der Musik die Melodie als geschlossenes Motiv vernichtet werden, um den Rhythmus und die Komposition desto reiner zur Wirkung zu bringen. Die Abfolge der kontrastierenden Elemente von Tönen und Nichttönen, also Geräuschen oder Schlagzeugschlägen, erzeugt einen Rhythmus, der vom natürlichen Rhythmus gänzlich verschieden ist. Um jede Rundung, Verschleifung, Akzentuierung und Formbildung zu vermeiden und jene der Malerei entsprechende Geradlinigkeit zu erreichen, ist Schnelligkeit gefordert. Die absolute Schnelligkeit drückt in der Zeit das aus, was im Raum sich als das Geradlinige erweist. Töne und Nichttöne folgen sich in raschem Wechsel und vernichten sich gegenseitig. Erst auf diese Weise gelangt die neue Musik zur Gestaltung des Universalen. Soweit die Meinung Mondrians. Dem transitorischen und offenen Charakter der neuen Musik soll eine neue Art der Präsentation und Räumlichkeit entsprechen. Der neue Musiksaal muss das Kommen und Gehen erleichtern. Die Sitze sollen ohne Störung eingenommen und verlassen werden können. Die Akustik muss sich den Forderungen der Tongeräusche flächig, primär, präzis anpassen. Die Kompositionen werden von Zeit zu Zeit wiederholt und die Zwischenakte werden durch Lichtbildprojektionen mit Malerei der neuen Gestaltung angefüllt. Später könnte man dann dazu übergehen, parallel zur Musik farbige und farblose Rechteckkompositionen in filmischem Ablauf zu projizieren und so eine Art Totalkunstwerk von Malerei und Musik zu schaffen. Auf diese Weise wird die Musik der neuen Gestaltung plastisch, das heißt räumlich, und die Bildkunst zeitlich dargestellt. So gipfelte Mondrians musikalische Vision in einem audiovisuellen Environment, das eine pausenlose Interaktion von Bild und Musik produziert. Im Vergleich zu van Doesburg, dessen Ansichten über die neue Musik von 1919 in einigen Punkten verwandt waren, gehen Mondrians Ausführungen zugleich mehr ins Globale und ins Detail. Globaler, weil er die angestrebte Reform der Musik im Sinne einer Purifizierung der musikalischen Mittel durchgehend mit seiner Weltanschauung zusammenführt und auch aus ihr ableitet. Detaillierter, weil er hinsichtlich Tonmaterial, Intonation, Instrumentation, Komposition, Rhythmik und Aufführungstechnik präzise Direktiven entwickelt, die über die allgemein gehaltenen Thesen Duisburgs hinausgehen. Indem er den Nicht-Ton, also das Geräusch, neben den Ton zu einem gleichwertigen Ausdruckselement erhob und indem er eine synthetische Klangerzeugung ins Auge fasste, gesellte er sich zu den Pionieren der Avantgarde wie Stravinsky und Hindemith, Satie und Varese, Milhaud und oder Antheil. Der gebürtige Amerikaner Georges Antheil war als einziger Komponist Mitglied von The Style und publizierte 1924 im gleichnamigen Organ der Gruppe sein Manifest der Musico Mechano, in dem er den Horizontalisten und Vertikalisten die Schräge, also die Diagonale, als eine neue musikalische Dimension entgegenhielt. 1925 führte er den Begriff des Zeitraums ein, der mit Hilfe von Tonpunkten und musikalisch unsichtbaren Linien gestaltet werden sollten. Ich möchte hier darauf verzichten, dies näher auszuführen. Herr Antheil hat dies sehr genau dann noch präzisiert, aber das würde uns jetzt zu weit führen. Mondrian stand mit Antheil zumindest in losem Kontakt und hatte auch Mitte der 20er Jahre eines seiner Geräuschkonzerte, in denen Autohupen, Flugzeugpropeller und Schreibmaschinen eingesetzt waren, gehört. Wahrscheinlich hatte er auch 1927 Légers Ballet Mécanique gesehen, zu dem Antheil die Musik komponiert hatte. Im Übrigen aber bekundete Mondrian, obwohl er zum Beispiel 1929 im Anschluss an ein Konzert Edgar Varese begegnet ist und wohl auch Milhaud und seine Musik zu dem Ballett La Création du Monde, wiederum von Léger gestaltet, kannte, eher Desinteresse für die konzertanten Realisationen zeitgenössischer Komponisten. Dies hinderte jedoch nicht, dass sein Entwurf einer neuen Tonkunst in den Leitlinien wie Zerstörung der Melodie, Emanzipation des Rhythmus, Einbeziehung von Geräuschen, Mechanisierung der Tonbildung, Übergang zu einer aus Kontrasten gebildeten Harmonik mit den Bestrebungen der Komponisten in Einklang stand. Seine musikalische Konzeption war aber in Praxis wesentlich aus einer anderen, ursprünglicheren Erlebnisquelle gespeist. Denn der so spartanisch lebende, calvinistisch strenge Junggeselle war nicht nur ein begeisterter Anhänger der Jazzmusik, die nach dem Ersten Weltkrieg den alten Kontinent eroberte, sondern auch ein begeisterter Tänzer, der die neuen Gesellschaftstänze wie Tango, Foxtrot, Shimmy oder Charleston durch Privatunterricht erlernte und mit geradezu wissenschaftlichem Eifer tanzte. Statt Konzerten klassischer oder moderner Kunstmusik frequentierte er in Paris, ebenso wie später in London und New York, die Tanzcafés und Bars oder andere Veranstaltungen, in denen die Musik Nègre gespielt wurde. Mondrian war so verzückt von dieser aufreizend dynamischen Musik mit ihren synkopischen Rhythmen, dass er jede sich bietende Gelegenheit wahrnahm, sie zu hören und danach zu tanzen. So erzählt sein Malerfreund und späterer Biograf Michel Seufort von gemeinsamen Besuchen der Revue Nègre im Théâtre des Champs-Élysées oder im Café La Cigogne am Boulevard Saint-Germain, wo eines Tages, Ende der 20er Jahre, die fanfarenhafte Trompete des jungen Louis Armstrong ertönte. Sein Enthusiasmus ging so weit, dass Mondrian zum Beispiel 1929 zwei Wochen lang allabendlich im Zirkus an der Avenue Wagram erschien, nur um die Jazzband zu hören, die in der 20-minütigen Pause spielte. Von allen Interpreten des Modern Dance faszinierte ihn das Ballet Nègre und Josephine Baker mit ihrer raubtierhaften Gespanntheit des Körpers und elektrisierenden Exzentrik der Bewegungen. Die dunkelhäutige Amerikanerin hatte den Charleston nach Paris gebracht und Mondrian war empört, als er erfuhr, dass man diesen Tanz in seiner holländischen Heimat als obszön verbot. Dem Pariser Korrespondenten des Amsterdamer Telegraph gegenüber erklärte er 1926, wie kann man diesen sportlichen Tanz verbieten? Die Tänzer halten sich doch in gemessenem Abstand voneinander und sie müssen so energisch arbeiten, dass keine Zeit bleibt, um an Liebe zu denken. Denn dieses Verbot aufrechterhalten bleibt, so ist das für mich ein hinreichender Grund, nie wieder meinen Fuß in dieses Land zu setzen. An der Heftigkeit und Entschiedenheit seiner Reaktion ist abzulesen, welchen Stellenwert der Maler dem neuen Tanz beimaß. Für ihn war er nicht nur ein Mittel der Annäherung an die Partnerin, sondern vielmehr eine ernsthafte Aktivität, die er gleichsam als eine Körpersprache dessen betrieb, was er sonst mit Pinsel und Farbe auszudrücken suchte. Beim Tanzen war er durchpulst vom Rhythmus der Gegenwart, der alle individuellen Probleme, Zwänge, Gefühle in einer kollektiv-universalen Motorik aufhob. Vor allem aber ließen die neuen Tänze, wie er 1921 einmal erklärte, etwas von der neuen Idee des Gleichgewichts durch Entgegensetzung des einen und des anderen ahnen. Dadurch wird es möglich, die ausgeglichene Realität physisch zu empfinden. Mondrian tanzte geradlinig und gestrafft in Haltung und Schrittfolge wie seine Bilder. Nach der Schilderung des Architekten J.P. Out sah dies so aus. Ich habe es erlebt, wie er nach den damals modernen Musikrhythmen, vor allem Jazz, mit einem munteren Mädchen tanzte, wobei er, obwohl er immer dem vorgeschriebenen Rhythmus folgte, einen eigenen Rhythmus dazu zu produzieren schien. Vor sich hinsinnend, gut im Takte, immer korrekt, aber immer doch eine ästhetische Tanzfigur schaffend, man möchte sagen, eine abstrakte Tanzfigur. Mondrians Jazz- und Tanzbegeisterung ließ im Alter keineswegs nach, sondern steigerte sich noch. Als der 68-Jährige 1940 in das Ursprungsland des Jazz emigrierte, ließ er sich mitreißen von der Boogie-Woogie-Welle, die von Chicago kommend New York erfasst hatte. So besuchte er mit seinem Freund Harry Holzmann die berühmten Jazzclubs in Downtown oder Harlem, wo die schwarzen Boogie-Woogie-Pianisten wie Jim Jancy, Albert Emmons und Meat Loose Lewis spielten. Eine seiner ersten New Yorker Anschaffungen war ein Grammophon, auf dem er die Schallplatten der neuesten Jazz-Kreationen hörte. Der frenetische Rhythmus des Boogie-Woogie schien ihm spontaner Ausdruck des Pulsschlags von den Manhattan mit seinem brodelnden Verkehr, seinen quadrierten Straßenzügen, den endlosen Fensterreihen seiner Wolkenkratzer und den flackernden Reklamelichtern am Broadway. Diese multimedialen Eindrücke flossen in seine New Yorker Malerei ein und zeitigten Bilder wie Broadway Boogie Woogie von 1942 und Victory Boogie Woogie, das bei seinem Tod 2 Jahre später noch unvollendet auf der Leinwand stand. Das erste Dia bitte. Was diese Musik ihm bedeutete, hat er einmal kurz gefasst in einem Interview so erklärt. Echten Boogie-Woogie begreife ich vom Ansatz her als homogen mit meiner malerischen Intention. Zerstörung der Melodie, was der Zerstörung der natürlichen Erscheinung gleichkommt, und Konstruktion durch fortlaufende Gegenüberstellung reiner Mittel, dynamischer Rhythmus. So war denn der musikalische Impetus in New York noch einmal so vehement, dass er bei dem nunmehr 70-jährigen Künstler eine letzte Differenzierung seiner Bildsprache bewirkte. Die rektanguläre Quadratur der schwarzen Gitterungen wird aufgelöst in ein Mosaik polychromer Vierecksflächen, die in verschiedener Größe und Gruppierung die ganze Leinwand in einen tänzerischen Rhythmus versetzen. James Johnson Sweeney hat dies schon gesehen und hat dies so erklärt. Das Auge wird von einer Gruppe von Farbtönen in unterschiedlicher Schnelligkeit zu anderen geführt. Gleichzeitig und kontrastierend mit dem endlosen Wechsel in den kleineren Motiven herrscht die konstante Wiederholung des rechten Winkelthemas vor, das wie ein gleichbleibender Bassanschlag durch ein Gesprenkel raselnder Arpeggios und graziöser Klarinettentöne hindurchdröhnt. Das Tier kann weg. Aber nicht nur diese letzten New Yorker Kompositionen, denen Mondrian expressis verbis musikalische Titel gab, sondern die generellen Grundlagen seiner malerischen Konzeption waren maßgeblich von seiner Vorliebe für den Jazz und die modernen Tänze geprägt. Neben zahlreichen Äußerungen in seinen Schriften dokumentiert dies vor allem sein langer Artikel »The Jazz and the Neoplastic«, der 1927 in der internationalen Revue I10 erschienen war. Jazz war für ihn ebenso wie der Neoplastizismus die Äußerungsform eines neuen Lebensgefühls und einer gereiften Kultur. Wie die neue Gestaltung mit der individuellen Form, so hat der Jazz mit der Melodie gebrochen und beide haben durch den Rhythmus zu neuer Freiheit geführt. Der Mensch lebt nicht mehr in einer Welt für sich, sondern inmitten der Welt. Er ist ein Teil von ihr, aufgelöst und doch aktiv. Der Mensch hat einen ihm eigenen Rhythmus, den er bewusst dem Rhythmus der Natur entgegenstellen soll. Er schafft sich seine Umgebung gegenüber der Natur, also entgegen der Natur. Er bedient sich der Maschine, die ihren eigenen, schnelleren Rhythmus hat, der mit dem Jazzrhythmus korrespondiert. Da die Form aufgehoben ist, ist das Wesen der Dinge einheitlich. So basiert die neue Kultur auf universalen Verhältnissen. Wie die neue Gestaltung in ihrer Malerei bildnerische Modelle einer neuen Kultur entwirft, so erblickt Mondrian in der Jazzmusik, im Jazztanz und in der Bar ein lebendiges Modell für das, was die neue Kultur auf andere Weise und sublimiert enthalten soll. Ebenso wie in der Bar, wo das Orchester und die Tänzer spielend arbeiten und improvisieren, soll die neue Gesellschaft den Druck der Arbeit nicht kennen. In der Bar ist alles leicht, beschwingt und doch ernst. Es herrscht Gleichgewicht, weil alles dem Rhythmus folgt. Alles Bedrängende, Schwere, Problematische wird durch den Jazz und das Licht aufgehoben. Auch die Sinnlichkeit ist aufgehoben oder zumindest verfeinert. Der Jazz, der den Rhythmus von der Form befreit, schafft den offenen Rhythmus. Obwohl sich in der Bar alles bewegt, entsteht gleichzeitig der Eindruck von Stillstand. Die Flaschen und Gläser auf der Theke stehen still und bewegen sich in Farbe und Klang und Licht. Die Tänzer bewegen sich und erscheinen zugleich reglos, weil sie von einem einheitlichen Rhythmus getragen sind. Sie haben die gleiche abstrakte Form, worin sich die Höhe über die Breite erhebt, also rechtwinklig wieder. Von allen Rhythmen ist der Rhythmus der Horizontal- und Vertikalstellung der tiefste Grund. Von daher ist in allem doch eine Ausgeglichenheit. In der Bar sind auch alle Klassenunterschiede eingeebnet. Man ist inmitten der Masse. So war der Jazz für Mondrian also nicht nur ein musikalisches Phänomen, sondern implizierte für ihn soziologische und ideologische Dimensionen, die seinem evolutionären Kulturbegriff entsprachen. Obwohl seine fortschrittsgläubige Deutung heute nicht mehr ganz nachvollziehbar ist, stand Mondrian damals, als der Jazz seinen weltweiten Siegeszug antrat, mit seiner Apologie keineswegs allein. Anders als in Amerika, wo der Jazz noch lange, nicht zuletzt aus rassischen Vorurteilen, lediglich als beliebte Unterhaltungsmusik angesehen wurde, hatte der Weltkrieg in Europa den Boden für eine tiefgreifende und weitreichende Rezeption bereitet. Die überkommenen Normen waren gesprengt, Werte umgewertet, Monarchien gestürzt und im Gefolge dessen war eine starke antiromantische, antiästhetische und antimetaphysische Bewegung aufgekommen. Die Protesthaltung unter den Intellektuellen fand in dem Schockerlebnis des Jazz und seinem Protestcharakter ihr musikalisches Äquivalent. So wurde er nicht nur als Ausdruck vitaler Ungebundenheit, sondern auch als Symbol des American Way of Life mit seinem prosperierenden Fortschritt und expandierenden Kapitalismus, aber auch als Modell einer neuen Sachlichkeit und adäquate Äußerungsform der technischen Zivilisation aufgenommen. Hier schienen alle jene Qualitäten verwirklicht, die fortan die Zielvorstellung der neuen Kunst und Musik bestimmten. Materialbewusstsein, Objektivismus, Optimismus, Spontaneität, Kollektivismus, Gebrauchsfunktion. Auch die neue Konzertform, wie sie Mondrian skizzierte, die Abkehr von dem starren Gegenüber aktiver Musiker auf dem Podium und passiver Zuhörer im Parterre, zugunsten eines selbstverständlichen Miteinanders, gehörte zu den Neuerungen, wie sie in der musikalischen Aufführungspraxis der zeitgenössischen Musiker angestrebt wurden. Das plötzliche Erwachen, das die ersten Jazzkonzerte in Frankreich und Deutschland zeitigten, fand auf allen Gebieten vielfache Resonanz. Die Dadaisten wie Walter Mehring schrieben Jazzgedichte, René Schickele seinen Roman »Symphonie für Jazz«, dem Helden in Hermann Hesses Roman Steppenwolf war der Jazz 10-mal lieber als alle akademische Musik von heute. Und Jean Cocteau war fasziniert von der bestürzenden, tönenden Sintflut. Unter den zeitgenössischen Komponisten gab es wenige, die nicht auf die Herausforderung reagierten und von den neuen rhythmischen und klanglichen Elementen des Jazz und seinen Vorformen wie dem Cakewalk und Ragtime Gebrauch machten. Debussy und Ravel, Stravinsky und Hindemith, Satie und Milhaud, Alban Berg und Ernst Krenek, Kurt Weill und George Gershwin, um nur einige zu nennen, haben Jazz-Paraphrasen komponiert oder, wie Dvorak und Mahler, Elemente negroider Instrumentalmusik verarbeitet. In den Zeitschriften jener Jahre wie L'Esprit Nouveau oder Anbruch setzten sich Komponisten und Musikkritiker eingehend mit dem Jazz und seinen Spielarten auseinander. Auch die Maler wie etwa Man Ray, Léger oder Matisse blieben nicht unberührt und suchten das dynamische Lebensgefühl und die aggressivere Farbigkeit des Jazz in ihren Bildern zu reflektieren. Doch für keinen von ihnen hatte der Jazz eine so zentrale Bedeutung wie für Mondrian, obwohl dies in seiner Malerei bis auf die New Yorker Spätwerke scheinbar nicht direkt zur Anschauung kommt. Bitte das nächste Dia. Betrachten wir unter diesem Blickwinkel die beiden gänzlich verschiedenartigen Kompositionen, denen Mondrian den Titel Foxtrott gegeben hat, so scheinen sie zunächst weit entfernt von jeder Analogie mit Tanzbewegung. Eigentlich gehört jetzt das andere Dia vor, aber das können wir nicht mehr ändern. Naja. Der Foxtrott, der nach dem Ersten Weltkrieg aus Amerika importiert wurde, basiert auf einem Viervierteltakt, der mit einem dreizeitigen G-Schritt zwei lang, zwei kurz, synkopiert wird. Bei dem die Rautenkomposition Foxtrott A zeigt nicht nur durch das Format eine aktivere, über das Bildfeld hinauswirkende Dynamik, sondern die schwarzen Linien auf weißem Feld lassen sich mit der geradlinigen Schnelligkeit und Drehbewegung der Tanzschritte des Quicksteps vergleichen, wobei sogar in der Gegenüberstellung von zwei langen, schmalen, sich kreuzenden Linien und einem kurzen, breiten Streifen zur linken die rhythmische Aufzeichnung von zwei langen und zwei kurzen, in Vor- und Rückbewegung zusammenfallenden Schritten gesehen werden könnte. Bitte das nächste. Bitte das nächste, dir. In Foxtrott B von 1929 kann man die Konvergenz mit dem Foxtrott noch weniger ablesen. Hier ließe sich allenfalls in der Konfrontation der beiden exzentrisch platzierten kleinen Farbquadrate zu einem großen Quadratfeld im Zentrum eine vage Entsprechung zur synkopischen Rhythmik dieses Tanzes finden. Ich habe leider keine Farbaufnahme davon erhalten. Die beiden Bilder befinden sich in New Haven. Doch die beiden Foxtrott-Bilder unterscheiden sich kaum von anderen Kompositionen der entsprechenden Gruppen, die neutrale Titel tragen. Und so bleibt unsere Andeutung durchaus hypothetisch. Denn ebenso gut könnte es sich so verhalten haben, dass beide Gemälde ganz unabhängig von jeder Foxtrott-Inspiration entstanden sind und dass Mondrian sie erst nachträglich aus Begeisterung für den neuen Tanz einfach so genannt hat. Jetzt ist die ja wieder weg. Da das Schaubild seiner Malerei also im Großen und Ganzen keine sofort einsehbare Nachahmung der vorherrschenden Züge des Jazz und verwandter Tänze aufweist, ist anzunehmen, dass die Wurzeln seiner deutlich bekundeten Affinität tiefer reichen und unausgesprochen in der Gesamtstruktur dieser Musik und ihrem transzendierenden Modellcharakter zu suchen sind. Wenn wir eine klare Beschreibung der Jazzrhythmik wie die von Wolfgang Wittmeier zum Vergleich heranziehen, so wird die auffallende Parallelität mit Mondrians bildnerischer Rhythmik deutlich. Wittmeier sagt: Durch jedes Stück läuft eine Achse absolut konstanter Grundschläge, die mit der Präzision und Unerbittlichkeit eines Uhrwerks aufeinander folgen. Der Grundschlag, der Beat, der nichts anderes als die klangliche Realisation des Metrums ist, wird in der Regel von den Instrumenten der Rhythmusgruppe eines Jazzensembles exekutiert, von Schlagzeug, Zupfbass, Bass, Tuba, Klavier, Gitarre oder Banjo. Dieser Beat nun wird von den Instrumenten der Melodiegruppe attackiert, von der Trompete, Klarinette, Posaune, Saxophon und auch vom Klavier, Gitarre oder Bass, sofern sie eine melodische Funktion ausüben. Die Melodieinstrumente setzen über die stabile Basis des Beat mehrere andere rhythmische Schichten, die in ihrem Verhältnis zur Grundebene und auch untereinander zeitlich derart verschoben sind, dass sie jeweils ihren eigenen Schwerpunkt bilden. Wir sprechen hier von Offbeat-Technik. Das dialektische Verhältnis von Beat und Offbeat ließe sich nun nahtlos mit Mondrians malerischer Kompositionstheorie gleichsetzen. Dem Beat als dem konstanten Grundschlag und invarianten Metrum entsprechen die unveränderlichen Grundelemente von Mondrians bildnerischem Vokabular, die gerade Linie im rechten Winkel und die Fläche, beides in den Nichtfarben, schwarz und weiß. Dem Offbeat entspräche das Veränderliche, die Verteilung der Farbflächen und das wechselnde Verhältnis der Geraden zueinander. Im Spannungsfeld zwischen Beat und Offbeat, ebenso wie zwischen dem Metrum von Fläche und Bildformat mit ihrer Horizontal-Vertikal-Gliederung und den rhythmisch versetzten Schwerpunkten der Farbeinsätze und Achsenverschiebungen vollzieht sich das Bildgeschehen. Für Mondrians Malerei ist die Möglichkeit der Herstellung von Interferenzen zwischen starrem und ausbrechendem, wie Adorno sie für den Jazz charakterisierte, signifikant. Auch Mondrian suchte die zentrifugalen Kräfte, die synkopischen Akzentsetzungen der Farben und Verlagerungen der Teilungslinien ständig in die kontinuhaften Kräfte der Fläche, der Nichtfarbe und der rektangulären Rasterung einzubinden, ohne sich ihrer Eigendynamik zu berauben. Dass dieser in jedem Bild aufs Neue ausgetragene Kampf um Ausgleich der gegensätzlichen Richtkräfte einen synkopierten und doch ausgewogenen Gesamtrhythmus entstehen lässt, führt wiederum ins Zentrum der Jazzmusik. Freilich gab es auch Züge, die Mondrians Vorstellungen zuwiderliefen, wie etwa die solistischen Breaks der Instrumentalgruppe wie Saxophon oder Trompete, die zu melodiöser Formbildung tendierten und mit ihrem Vibrato oder Portamento der Tonbildung durchaus individuell gefärbt waren. So wird berichtet, dass Mondrian gelegentlich beim Tanzen, wenn das Melodiöse die Oberhand gewann, das Parkett verließ. Doch das kompositorische Modell des Jazz, das in ständigem Auf- und Abbau gegen und miteinander der diversen Spannungselemente den Dualismus ausspielt, war für Mondrian der fast vollkommene Ausdruck nicht nur seiner Bildkonzeption, sondern auch seiner ethischen und sozialen Idealvorstellung. Ethisch, weil hier das Unveränderliche als Ausdruck des Universalen und Geistigen mit dem Veränderlichen als Ausdruck des Vitalen, Lebendigen, Individuellen in Einklang gebracht war. Soziologisch, weil hier die Elemente zur Selbstständigkeit, Freiheit und Gleichberechtigung gelangten und doch im wechselseitigen Gleichgewicht gehalten wurden. Es kann nicht unser Thema sein, über die Richtigkeit von Mondrians eher optimistischer Interpretation auch der soziologischen Aspekte des Jazz im Vergleich etwa zu Adornos marxistischer Jazzkritik zu diskutieren. Vielmehr hatten wir nach den erklärten und latenten Ursachen seiner Jazzvorliebe und ihren Auswirkungen auf seine Malerei zu fragen. Wenn wir diese resümierend in dem bipolaren Kräftefeld von gleichbleibender Metrik und variabler Rhythmik ansiedeln, so scheint sich im gesamten Kontext seiner Beschäftigung mit der Musik das rhythmische Prinzip als ein Schlüsselbegriff herauszuschälen. Wird es zu lang? Komm, bald dir es gleich. Die Emanzipation des Rhythmus zu einem der Melodik und Harmonik ebenbürtigen, wo nicht sie überragenden Ausdrucksmittel, war ein zentrales Anliegen der neuen Musik. Zugleich war es aber auch, so möchten wir postulieren, ein, wenn nicht das zentrale Movens von Mondrians Malerei. Ihm ging es primär darum, eine Gesetzmäßigkeit zu finden und in seiner Malerei zu gestalten, die mit dem Umfeld des Lebens verbunden ist. Angeregt durch die Ideen des Philosophen Schoenmakers, die dieser in seiner 1915 erschienenen Schrift Het Nieuwe Weltbild dargestellt hatte, fand er in der Reduktion der Formenvielfalt auf die gegensätzlichen Bewegungskräfte von Horizontale und Vertikale eine universale Formel für seine Bildwelt. Aus dieser ontologisch begründeten Existenz von gegensätzlichen Kräften wie dem Aktiven und Passiven, Inneren und Äußeren, Maskulinum und Femininen, Geistigen und Materiellen, leitete Mondrian als ein fundamentales Bedürfnis des Menschen das Streben nach Gleichgewicht ab. Und so erhob er ein philosophisches Konzept zum bildnerischen Programm, die Gestaltung von Harmonie aus absoluten Kontrasten. Aus diesem Grunde verzichtete er, der in seinem Frühwerk lange genug vom Naturstudium ausging, schließlich ganz auf die Gestaltung realer Erscheinungsformen, weil es ihm darum ging, diese, ich zitiere, die Superrealität der Beziehungen aufzudecken und in ungetrübter Reinheit zur Anschauung zu bringen. So vollzog Mondrian um 1915, stimuliert durch Schoenmakers Entwurf eines neuen Weltbildes, den Übergang von einer morphoplastischen zur neoplastischen Gestaltung. Wie die zeitgenössische Naturwissenschaft und besonders Einsteins Relativitätstheorie beschäftigte sich die neue Gestaltung nicht mehr mit Formen und Körpern, sondern mit Kräften, Energien und Relationen. Harmonie im Sinne von de Stijl meint ein dynamisches Gleichgewicht von Kräften und wird erzielt durch ausgeglichene Beziehungen von Linien, also Richtungen und reinen Farben. Mit diesem Konzept nähert sich die neue Gestaltung dem Wesen der Musik, die von vornherein vom Sichtbaren und Materiellen entbunden ist und die sich dynamisch im Zeitlichen entfaltet, das heißt den Zeitraum rhythmisiert. Dass der Rhythmusbegriff in Mondrians bildnerischem Denken eine zentrale Rolle spielt und dass sich seine Frequenz mit den Jahren steigert, bekunden zahlreiche Äußerungen in seinen Schriften, wie: Der dynamische Rhythmus ist das wesentliche Element in der ungegenständlichen Malerei. Oder: Eine Befreiung der Form und Farbe von ihrer besonderen Erscheinung in der Natur ist nötig, um Rhythmus zu befreien und folglich Kunst. Geklärter Rhythmus produziert geklärtes Gleichgewicht. Oder: In jeder Kunst ist es die Funktion des Rhythmus, dem statisch gebundenen Ausdruck durch dynamische Aktion entgegenzuwirken. Diese Zitate mögen genügen, um den fundamentalen Stellenwert des rhythmischen Prinzips bei Mondrian zu dokumentieren. Wie sich dieses Prinzip und besonders die dem Jazz vergleichbare Polyrhythmik in seiner Malerei abzeichnet und wie sie sich im Laufe seiner Entwicklung verändert, mögen nun die folgenden Bildbeispiele illustrieren. Erstes hier, bitte. Was wäre es anderes als die progressive Freisetzung des Rhythmus, wenn Mondrian 1912 einen großen Baum, wie der Titel heißt, etappenweise auf seine wachstümlichen Kraftlinien reduziert? Nächstes Dia. Bis sie in dem Bild blühender Apfelbaum von 1912 in ein Netzwerk von rhythmisch ausgreifenden Linien überführt sind. Dass bei diesem Vorgang des Aufbrechens der dinglichen Substanz und Herauslösens von Strukturelementen der Kubismus maßgebliche Impulse gab, ist ja bekannt. Das aber, nächstes Dia, Picasso bereits vor der kubistischen Phase, zumindest punktuell in einigen Studien von 1907, ähnliche Rhythmusanalysen vornahm, wurde erst durch die Publikation ihres Landsmanns Palau y Fabre über das Frühwerk Picassos erkennbar. Sie sehen hier eine Gouache, bei der Picasso in ähnlicher Weise wie Mondrian 5 Jahre später einen Baum in seine Konturlinien zerlegt. Nächstes Tier. Das zweite Blatt aus einem Skizzenbuch zeigt, wohl auch ausgehend von einem Baummotiv, freigesetzte Linearstrukturen in geradezu tänzerischer Choreografie. Vergleichen wir diese Skizze von Picasso, die Mondrian sicher nicht kannte, nächstes Tier, mit einer Baumstudie des Holländers aus dessen Skizzenbuch von 1913, so wird trotz der Verwandtschaft auch der Unterschied deutlich. Mondrian übersetzt nicht in freischwebende Diagonalelemente, sondern reduziert die Windungen der Äste auf rechtwinklige Stufungen. Im Gegensatz zu Mondrian sucht er die gesetzmäßige Verknüpfung der Linien untereinander. Im Gegensatz zu Picasso sucht Mondrian die gesetzmäßige Verknüpfung der Linien untereinander und ihre Bindung an die zweidimensionale Fläche. Das Ergebnis dieser Erkundungen führt, nächstes Dia, 1913 zur Komposition 7 des Guggenheim-Museums, in der das Motiv eines Baumes nur noch in kreuzförmigen Ballungen und Graphismen zu erahnen ist. Immer deutlicher werden in der Folgezeit die horizontalen und vertikalen Richtkräfte aus dem naturgegebenen Vorbild herausgefiltert. Nächstes Dia. Besonders eindringlich lässt sich dies an der Reihe der Bilder zum Thema Pier und Ozean nachvollziehen, zum Beispiel an dieser Komposition von 1915 des Kröller-Müller-Museums Otterloh. Zwei Jahre später, nächstes Jahr, wird daraus eine schon fast computerhaft anmutende Notation von lose ausgestreuten, nach dem Rhythmus der See und des Piers angeordneten Plus-Minus-Zeichen. Während Mondrian hier auf die Farbe ganz verzichtet, sodass die schwarz-weißen Formeln umso reiner die weiße Fläche aktivieren, wird bei der Komposition in Blau A die Farbe eingeführt und die schwarzen Plus-Minus-Zeichen werden von geometrischen Farbblöcken kontrapunktisch hinterfangen. So entsteht eine latente Mehrschichtigkeit des Bildraums und dialektische Interaktion zwischen den schwarzen und farbigen Elementen, deren Zusammenspiel musikalisch anmutet wie Klänge und rhythmische Schläge. Doch Mondrian wollte die Räumlichkeit gänzlich ausschalten. Dies bewerkstelligte er durch konsequente Beschränkung seines bildnerischen Vokabulars auf die Primärfarben Rot-Gelb-Blau und auf schwarze Linien im rechten Winkel, die die weiße Fläche nun ganz durchmessen, gleichsam als Verlängerung der Plus-Minus-Zeichen von 1917. Nächstes Dia. Das Stuttgarter Bild Komposition im Quadrat von 1922 stammt aus der Anfangsphase des Umgangs mit dieser Universalsprache der neuen Gestaltung. Dem Bildformat entsprechend spart Mondrian in der Mitte ein großes Quadratfeld aus und verlagert die farbigen Akzente an die Peripherie. Die leere weiße Binnenform scheint auf diese Weise zu expandieren oder sich gegen dynamisch einwirkende Außenkräfte zur Wehr zu setzen. Nächstes Tier. Im Gegensatz dazu verdichten sich in der Komposition in Weiß, Rot und Blau von 1936 die Teilungslinien zu Parallelstreifen und bilden eine konzentrische Kreuzform. Dem Rhythmus der Parallelkreuzung im Zentrum wirken jedoch die roten und blauen Rechteckfelder außen entgegen, sodass eine spannungsvolle Ausgewogenheit entsteht, die als Gleichnis von Mondrians Weltharmonie-Ideal angesehen werden kann. Wie sich die Streifungen in den 30er Jahren vermehren, nächstes Dia, und zu dichten Gitterstrukturen zusammenrücken, zeigt die Düsseldorfer Komposition Rhythmus von schwarzen Linien. Entstanden 1935 bis 1939. Das 1939 in London begonnene, 1942 in New York vollendete Tableau 9 der Phillips Collection Washington, nächstes Jahr, lockert die Quadratur der Teilungslinien durch signalhafte, synkopisch versetzte Farbelemente auf. Hier manifestiert sich der in Amerika verstärkt einsetzende Trend zu lebhafter Dynamisierung. Nächstes Tier. 1942 gibt Mondrian sogar den Schwarz-Weiß-Kontrast von Linien und Flächen auf, an dem er über mehr als 20 Jahre festgehalten hatte. In der Komposition New York City 2 von 1942-44 tritt ein Gitter von primärfarbenen Streifungen an ihre Stelle. Gelb, Rot, Blau. Mondrian entwickelt seine Bilder nun mit Hilfe von bemalten Papierstreifen, die er auf der Leinwand befestigt und nach Belieben versetzen kann, bis er das gewünschte Gleichgewicht erzielt hat. Wo sich die farbigen Bänder überkreuzen, entsteht eine Überblendung der Farben und zugleich ein räumliches Vor- und Zurückspringen, das Mondrian sehr bald wieder ausmerzt. Nächstes Tier. So setzt er im Broadway Boogie Woogie nur gelbe Streifen ein, markiert aber die Kreuzungspunkte durch kleine Quadrate in den Kontrastfarben, sodass die Linien streckenweise unterbrochen sind und dadurch belebt werden. Diese Entwicklung gipfelt schließlich in dem rautenförmigen Bild Victory Boogie Woogie, an dem Mondrian die beiden letzten Jahre seines Lebens arbeitete. Nächstes Bild, bitte. Hier ist die ganze Fläche, die schon durch das Format eine expansive Diagonaldynamik in sich birgt, in ein vielgliedriges, vielschichtiges und vielfarbiges Raster von großen, kleinen und kleinsten Quadraten und Rechtecken zerlegt, die eine sprunghafte Interferenz und pulsierende Vibration erzeugen. So hat Mondrian kurz vor seinem Tode dem gesteigerten Lebensgefühl und der Vitalität, die sich in der dynamischen Motorik von New York manifestierten, reinsten Ausdruck verliehen, indem er sich von ihren Impulsen stimulieren ließ und sie in eine abstrakte, aber unmittelbare Bildsprache und polyrhythmische Bildstruktur überführte. Natürlich war Mondrian nicht der Einzige, den der Rhythmus des modernen Großstadtlebens erfasste und auf seinem Weg zur Abstraktion beschleunigte. Nächstes Dia. Noch einmal wäre hier an Picasso zu erinnern, der im gleichen Jahr 1907, als seine Baumstudien entstanden, auch sein epochales Gemälde Les Demoiselles d'Avignon vollendete, bei dem die Figuren von einer vehementen Dynamik aufgebrochen und in einen ekstatischen Rhythmus diagonaler Zickzackstrukturen versetzt werden. Während Picasso aber selbst in der Hochphase des Kubismus den figurativen Zusammenhang weitgehend wahrt, lassen die Künstler des Destail das Ausgangsmotiv rigoros hinter sich und entwerfen geometrische Diagramme aus polychromen Streifenelementen. Nächstes Tier. Dies geschieht nicht nur bei Mondrian, sondern auch bei seinen Freunden Bart van der Leck, etwa in dessen Komposition 3 von 1917 zum Thema Ausgang aus der Fabrik, oder bei Theo van Doesburg, nächstes Tier, in seinem 1918 entstandenen Gemälde Rhythmen eines russischen Tanzes, das sich im Museum of Modern Art New York befindet. Die Untersuchung rhythmischer Phänomene, nicht nur im Bereich von Malerei und Musik, sondern auch auf dem Gebiet der Literatur, Architektur und des Tanzes, war aber auch eine vorherrschende Thematik in Kreisen der Avantgarde. Ein Blick in die sicherlich auch von Mondrian gelesene, von Aux Enfants Jeanneret, also das ist Le Corbusier, herausgegebene Zeitschrift L'Esprit Nouveau, lässt erkennen, wie intensiv man sich mit dem Thema Rhythmik auseinandersetzte. Außer einer Reihe von Beiträgen, die sich nicht zuletzt im Gefolge der Jazzresonanz mit der Bedeutung des Rhythmus für die neue Musik beschäftigten, erschien 1920 ein grundsätzlicher Artikel von Le Corbusiers Bruder Albert Jeanneret, der sich als Professor für Rhythmik am Rameau-Konservatorium und Mitarbeiter des Tanzpädagogen Émile Jacques Dalcroze seit Jahren für eine eurythmische Lehrmethode und Ausbildung von Körper und Geist einsetzte. Durch solche Reformbestrebungen, die mit einem rapiden Aufschwung sportlicher und gymnastisch-tänzerischer Gruppenbildungen aller Art, zum Beispiel die Laban-Schule, die Wiegmann-Schule, die Duncan-Schule, Georges Hébert's Collège d'Athlètes Féminin oder Rudolf Steiner's Eurythmie einhergingen, wurde der Sinn für mechanische und rhythmische Bewegungsabläufe und psychophysische Zusammenhänge gefördert. Das Gestaltideal verlagerte sich dabei vom symbolisch-expressiven der Vorkriegszeit mehr und mehr zum motorisch-präzisen der 20er Jahre, was den zahlreichen Darbietungen von chorischen Gruppentänzen, sportlichen Defilés und revueartigen Paraden, das Gepräge disziplinierter Reihungen und kollektiver Formationen verlieh. Auch war es die große Zeit der sogenannten Girl-Kultur, die, wie die Tiller-Girls oder die Hoffmann-Girls, das Ideal exakt funktionierender Bewegungsmaschinen und damit den neuen Rhythmusbegriff verkörperten. Die Ablösung des biologisch natürlichen durch den mechanisch-artifiziellen Rhythmus. In diesen Kontext gehören auch die Versuche des Malers Oskar Schlemmer auf dem Gebiet des Tanzes, nächstes Dia, die sicherlich auch durch Mondrians 1925 erschienenes Bauhausbuch über die neue Gestaltung angeregt waren. Er entwickelte für die Bauhausbühne in Dessau ein Programm, das ganz auf eine elementare Tanzgeometrie abgestimmt war. Auf Teppichen mit verschiedener geometrischer Einteilung, wie zum Beispiel dem Schachbrettmuster, sollten drei Tänzer zu einer Musik mit Schlaginstrumenten in strengem Schreittanz die nummerierten Felder aufrufen, um auf diese Weise die Bodengeometrie in rhythmische Konfiguration und raumplastische Dimensionierung zu übertragen. Sie sehen hier eine Collage Figurinen im Raum von 1924, die sich im New Yorker Museum of Modern Art befindet, also von Schlemmer. Ja, bitte weg. Auch diese für die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen charakteristischen Manifestationen haben Mondrians Ästhetik mitgeformt. Jedenfalls suchte er mit besonderer Intensität das Tempo der Metropolen und das neue, mit dem Universalen verbundene Zeitbewusstsein, von dem 1918 das The Style Manifest kündete, einzufangen. Sein Ansatz war die Zerschlagung bestimmter Einzelformen zugunsten der Erfassung und Aufzeichnung einer zusammenhängenden Großrhythmik, die sich in gegensätzlichen Grundkräften und ausponderierten Relationen darstellte. Aus dem kontrapunktischen Wechselspiel von konstanten und variablen Elementen ergibt sich für jede Komposition ein eigenes rhythmisches Paradigma. Dabei unterliegt die Dynamik im Laufe seiner malerischen Entwicklung durchaus einem Wandel, und die New Yorker Spätwerke, denen Mondrian durch zahlreiche Modifikationen noch mehr Boogie-Woogie einimpfen will, tendieren eher zu den frühen Ozeanbildern als zu den Kompositionen der mittleren Jahre mit ihrem getragenen Rhythmus, nur dass gerade in den Boogie-Woogie-Bildern das Verhältnis von synkopischen Spannungen und Sprüngen zum gleichbleibenden Grundmetrum wesentlich vielfältiger und differenzierter geworden war. Gleichwohl garantiert die Reduktion und Normierung der bildnerischen Mittel nicht nur jedem Bild ein metrisches Ordnungsgefüge, sondern auch dem Gesamtwerk einen kontinuierlichen Tenor, der zwischen Bild und Bild fortläuft. Diese Tendenz zur Sukzession und Expansion, die sich sowohl in den Bildserien als auch in den die Bildfläche durchmessenden und über den Rahmen hinauswirkenden Achsen manifestiert, vollzieht die Übertragung zeitlicher Sequenzen in räumliche Dimensionen oder flächenräumliche Dimensionen. So wird das Bild gleichsam zu einem momentanen Ausschnitt oder Kondensat einer universalen Rhythmik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.